Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Pamann.
Hier ist Vordenker Folge 15 mit Katharina Jünger. Katharina ist Gründerin und CEO von Teleklinik, einem Anbieter für Telemedizin, und dementsprechend haben wir natürlich viel über den gesamten Gesundheitsbereich gesprochen. Wir haben dabei über Innovation bzw. auch über fehlenden Fortschritt in der Healthcare-Branche diskutiert, und mir persönlich ist dabei nochmal klar geworden, wie stark diese Branche von der Politik bzw. auch den Regularien abhängig ist. Katharina hat dabei ein paar Wünsche an den nächsten Gesundheitsminister ausgesprochen. Sie hat uns erklärt, wie es zum Exit, also zum Verkauf von Teleklinik, gekommen ist. Und sie hat nochmal betont, wie wichtig es ist, dass wir starke europäische Unternehmen in der Gesundheitsbranche etablieren. Denn die großen Tech-Player, so wie Google und Amazon, die positionieren sich immer mehr, um auch diesen Markt für sich zu erobern. Ich persönlich habe dabei viel über die Gesundheitsbranche gelernt, und dieses Thema betrifft uns schließlich alle. Dementsprechend hoffe ich auch auf reges Interesse auf eurer Seite. Also los geht's. Hier ist Vordenker Folge 15 mit Katharina Jünge. Hallo Katharina.
Hallo Kevin, freut mich sehr, hier zu sein.
Du bist ja Gründerin von der Teleklinik. Das ist eine Plattform, die auf Telemedizin spezialisiert ist. Habt ihr vor vielen Jahren gegründet, weit bevor das Thema Telemedizin in Deutschland eigentlich überhaupt so regulatorisch möglich war. Nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie es dazu gekommen ist, dass ihr die Teleklinik gegründet habt.
Ich bin selber ursprünglich vom Hintergrund Juristin und habe dann nach dem Abschluss meines Studiums gemerkt, dass ich mir noch nicht vorstellen konnte, in die Kanzlei zu gehen, und bin dann aufs CDTM gestoßen in München. Das steht für das Center for Digital Technology and Management und ist so ein mega cooles Gründerinstitut, wo man im Prinzip mit Ingenieuren, BWLern und auch so Leuten wie mir, also Juristen und sozusagen ganz anderen gemischten Fachrichtungen zusammenarbeitet und im Prinzip sich mit dem Thema Innovation und Unternehmensgründung beschäftigt. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Thema Unternehmensgründung eigentlich ganz gut zu mir passt. Also ich bin ziemlich risikoaffin. Ich mag es extrem gern, wenn ich Herr über meine eigene Zeit bin, wenn ich selber strukturieren kann. Ich treffe gern harte Entscheidungen, ich kann Menschen gut begeistern. Und dann war sozusagen die Frage, in welchem Bereich gründe ich? Und in meiner Familie sind alle Ärzte, also meine Eltern, meine Geschwister. Und dadurch bin ich einfach sehr, sehr stark mit diesem Thema sozusagen Gesundheitsversorgung, Patientenbehandlung aufgewachsen und habe ganz konkret selber immer wieder einen Use Case erlebt, der einfach mega powerful ist. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn es dir schlecht geht? Also wenn du einen Hautausschlag hast oder stell dir vor, du bist heute Morgen aufgewacht und hast vielleicht ein Stechen in der Brust empfunden. Was wir dann machen, weil wir es mittlerweile gewohnt sind, ist, dass wir unser Handy öffnen und darüber über Google im Prinzip die Symptome eingeben und dann im Prinzip uns auf die Suche begeben nach einer Antwort. Und Google gibt auch immer ganz schnell irgendein Feedback zurück, aber im Gesundheitsbereich ist es halt so, dass man dann häufig irgendwie 1000 Antworten bekommt von irgendwelchen Laien und man eher noch verunsicherter ist als davor. Alternative 2 ist, dass man eben zum Arzt vor Ort geht, der einen sicherlich super individuell und kompetent behandelt, gerade in Deutschland, wo aber die Journey dahin einfach super antiquiert ist. Also von, welcher Arzt ist zuständig, was ist ein guter Arzt, Termin bekommen in 2 Wochen, tagsüber hinfahren, 45 Minuten im Wartezimmer sitzen, bis man 5 Minuten dran ist. Was ich erlebt habe, ist eben die Möglichkeit, über mein Handy mit einem guten niedergelassenen Arzt zu sprechen, und zwar ganz häufig meiner Mutter. Und dass das halt auch für Freunde super wertvoll ist. Also bis heute erlebe ich es immer wieder. Ich sitze im Café mit jemandem und erzählt mir, er hat das und das Thema, und dann sage ich, ja, jetzt ruf halt mal meine Mama an oder mittlerweile nutzt die Teleklinik. Und das ist halt, also es ist wirklich unter mir mindblowing, in wie viel Prozent der Fällen, also gerade im hausärztlichen Bereich sind das weit über 80% der Fälle, wo du wirklich halt über die Ferne komplett dem Patienten abschließend helfen kannst und dadurch ihm einfach einen besseren, schnelleren Access zur Gesundheitsversorgung bietest und das natürlich krassen Impact hat auf unser Leben, auf unser Glück, auf unsere Gesundheit, damit auch auf unsere Gesellschaft, auf unsere Leistungsfähigkeit und so weiter. Und dieses Thema motiviert mich im Prinzip seit Tag 1, die größte Plattform eben für den On-Demand-Access zu niedergelassenen Ärzten über Smartphone zu bauen.
Und wenn du mal so in die ganze Branche reinguckst, also in die Gesundheitsbranche, wie würdest du da den Status quo in Sachen Innovation und Fortschritt beschreiben?
Also hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren. Als ich Teleklinik gegründet habe, war es ja wirklich dramatisch. Also da war ja Deutschland weltweit ganz, ganz weit hinten. Es gibt ja diese Bertelsmann-Studie, die ist, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Jahre alt, da war Deutschland immer noch in Europa auf dem zweitletzten Platz, also immer noch relativ dramatisch. Aber in den letzten 4 Jahren, vor allem unter dem Gesundheitsminister Spahn, hat sich da schon unglaublich viel getan. Also der Herr Spahn hat einfach die ganz großen Themen von digitalem Rezept, digitale Krankschreibung, elektronische Patientenakte, Telematik-Infrastruktur, hat er eigentlich alle angegangen. Und da gibt es immer noch wahnsinnig viel zu tun. Aber sozusagen, wenn du mich jetzt fragst, als ich Teleklinik gegründet habe, ungefähr vor 7 Jahren, da war es wirklich dramatisch zu heute. Da hat sich schon viel getan, sehr vielversprechend. Und jetzt ist halt auch mega spannend, wer der nächste Gesundheitsminister wird und ob sozusagen an diese anfängliche Innovationsfreude, dieser Samen, der da im Prinzip jetzt gestreut wurde, ob da angeknüpft wird. Und dann, glaube ich, ist das Perspektive schon sehr spannend, was auf einem der größten Gesundheitsmärkte der westlichen Welt da passieren kann.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass Deutschland im Vergleich da nicht allzu gut wegkommt. Was machen denn andere Länder anders, wenn man so möchte, als Deutschland? Warum sind andere Länder, China beispielsweise, warum sind solche Länder innovativer in der Gesundheitsbranche?
Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage. Also ein Aspekt ist auf jeden Fall die Frage, wie stark reguliert der Gesundheitsmarkt ist und damit auch zusammenhängt, wie stark der Staat sozusagen in dem Gesundheitswesen eine Rolle spielt. Und in Deutschland ist es so, dass ja 90% der Deutschen gesetzlich versichert sind. Das heißt, das ist kein normaler liberaler Wirtschaftsmarkt, der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, wo sich der Preis irgendwie dann im Markt bildet, sondern das ist ein Markt, der, also wirklich, wenn du da als Unternehmer unterwegs bist, ist es ungefähr so, wie wenn du jetzt sagst, du willst mit dem Arbeitsamt irgendwie neue Modelle bauen oder sowas. So flexibel sind die halt, was jetzt nicht daran liegt, sozusagen, dass das keine coolen Leute sind, die da im Arbeitsamt arbeiten, sondern daran, dass das halt sozusagen eine staatliche Leistung, alles staatliche Strukturen sind. Und die halt wahnsinnig eingeschränkt sind, wie schnell sie auf Dinge reagieren können, wie sie Dinge mal ausprobieren können. Sondern eigentlich alles, was hier so ein Staat macht, muss ja wiederum gesetzlich verankert sein. Und wenn du dir einfach überlegst, alles, was du neu machen möchtest, braucht eigentlich ein neues Gesetz, dann sieht man sehr schnell, wie undynamisch sozusagen Prozesse im deutschen Gesundheitswesen sind. Und da ist es eben so, dass in Ländern wie China, der Schweiz, England, das staatliche Gesundheitswesen einfach nicht so gut ausgebaut ist. Also das ist sicherlich auch was, wo, wenn man dann tiefer reinschaut, hat es auch seine Herausforderungen. Aber sozusagen jetzt aus Innovationsperspektive ist es halt immer einfacher, in einem liberaleren Markt Innovationen reinzubringen und einfach zu sagen, ist es eine gute Lösung, die idealerweise günstiger ist, als was es heute gibt. Und dann sozusagen kannst du da auch erstmal skalieren, während du in Deutschland einfach ganz anderen Market Entry hast, wenn 90% eben sozusagen staatliche Gesundheitsversorgung ist.
Wenn wir jetzt mal so tun, als wenn du mit dem nächsten Gesundheitsminister sprechen würdest, ich bin ganz weit davon weg, das ist vollkommen klar, aber was würdest du einem zukünftigen Gesundheitsminister, welche Wünsche würdest du äußern, um das Thema Gesundheit, Telemedizin und so weiter in Deutschland auf breitere und festere Beine zu stellen?
Also das ganz zentrale Thema im Bereich Gesundheitsversorgung, was sozusagen den größten Impact hat und was für mich auch am dringendsten ist, ist tatsächlich alles rund ums Thema Daten. Also eine gute Gesundheitsversorgung, die hängt halt wahnsinnig stark davon ab, dass du einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit eines Patienten hast und dass du auch einen möglichst guten Blick hast auf die wissenschaftliche Entwicklung. Also unsere Ärzte werden ja schon krass lange ausgebildet, müssen ein mega gutes Abi haben und so weiter. Aber wenn du dir vorstellst, dass ungefähr alle 2 Monate eigentlich die gesamten, medizinischen Daten, die relevant sind für so eine normale Art Patientenbeziehung über alle Fachrichtungen hinweg, abgedatet werden. Also alle 2 Monate wird eigentlich einmal weltweit ungefähr ein Update-Button gedrückt. Dann ist es unmöglich für einen Menschen, da auch irgendwie nur mitzukommen. Und das ist schon ein Gedanke, der mich teilweise erschreckt. Wenn du überlegst, du gehst zu deinem Arzt, egal wie intelligent er ist, egal wie fleißig der ist und so weiter, wie der versucht, sich weiterzubilden, der hat keine Chance, dass er dich eigentlich richtig behandelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dich gerade mit der besten Behandlung versorgt, die es auf dem Markt gibt für dein jeweiliges Leiden, ist halt sehr, 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 sehr gering. Und andersrum sozusagen, was die Wahrscheinlichkeit, dass er dich gut behandelt, nochmal stärker reduziert ist, dass er keinen ganzheitlichen Blick auf dich hat als Patient. Ne? Also sozusagen der muss in seiner Entscheidung, die er gerade fällt, sich auf die Daten verlassen, die du ihm gibst in der Regel. Oder wenn du bei ihm halt schon lange in Behandlung bist, die Daten, die er noch vorliegen hat. Und deswegen dieses Thema medizinische Historie eines Patienten über alle Fachrichtungen, alle Leistungserbringer hinweg in einer elektronischen Gesundheitsakte verfügbar zu machen. Das hat ja so ein bisschen angefangen, also seit Anfang 2021 müssen die Krankenkassen das ja zur Verfügung stellen. Das ist aber sozusagen noch eine tote Dropbox. Das ist noch nicht befüllt, da passiert noch nicht so wirklich viel. Also diesen Prozess jetzt wirklich anzuschieben und auch extrem ernst zu meinen und dann sozusagen auch ein Verständnis davon zu haben, welche Rolle der Arzt halt haben kann in einer Welt, in der einfach die Entwicklung so schnell ist, in der der Arzt auch ganz anders Zugang zu eben diesen neuen medizinischen Informationen haben kann. Das ist für mich so, ist ein ganz, ganz großes Thema, aber das ist sozusagen das eine ganz, 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 ganz große Thema, wo ich mir einfach eine ganz, ganz starke proaktive Strategie des neuen Gesundheitsministers wünsche. Und das ist halt super anspruchsvoll in Deutschland, weil alles rund um Daten und zentrale Datenhaltung und so weiter auch viel Angst immer auslöst und dann Datenschutzkeule und so weiter. Und das zweite Thema, was ich wahnsinnig spannend finde, ist das Thema Automatisierung. Ich erlebe es tatsächlich wöchentlich, wenn ich nämlich mit meiner Schwester spreche oder mit meiner Mutter, die im Krankenhaus arbeiten. Also Ärzte, die werden ja im Schnitt zu 10 Jahre ausgebildet, ja, und der Anteil der nicht ärztlichen Tätigkeit, die so ein Arzt in der Praxis oder im Krankenhaus macht, liegt ungefähr bei 30, teilweise 40%. Ja, also wo wir einfach, wo die, was weiß ich, was erzählt mir meine Schwester, Patient kommt und sie muss halt bei 5 anderen Ärzten anrufen, um irgendwie rauszufinden, was die überhaupt davor gemacht haben oder wie bestimmte Körperwerte gemessen werden, ja, wo dann wirklich ein Arzt über 2 Stunden lang bestimmte Vitalparameter messen muss, die manuell aufschreibt und dann irgendwie da Auswertungen fährt. Genau, und dieses Automatisierungsthema ist deswegen so wichtig, weil wir immer älter werden, indem wir immer älter werden, werden wir auch kränker im Schnitt, weil einfach mit dem Alter chronische Krankheiten und so halt zunehmen. Und deswegen wird halt unser Bedarf an Fachkräften, also an Leuten, die uns halt gut medizinisch versorgen, immer höher. Und der Mangel ist ja heute schon groß und wir können den nicht decken in meinen Augen, wenn wir so weitermachen. Also wenn wir weiter sagen, von den Leuten, die wir ausbilden, verbringen sie 30-40% ihrer Zeit mit Tätigkeit, die man eigentlich ziemlich gut automatisieren könnte. Und deswegen ist sozusagen dieses Thema Automatisierung von Prozessen innerhalb des Gesundheitssystems so für mich das zweite ganz, ganz große, super relevante Thema.
Wenn wir jetzt mal ganz konkret über eine Innovation sozusagen sprechen, stellen wir uns mal vor, es gibt keine Regularien und so weiter und so fort. Ihr habt ja damals die Teleklinik auch gegründet, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich es den Markt irgendwie noch gar nicht gab sozusagen. Stellen wir uns mal vor, es gibt keine Regularien, keine Spielregeln. Welche grundsätzliche Game-Changer-Innovation kann man vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren erwarten? Was könnte sozusagen auch aus einer Patientinnen-Perspektive das Spiel nochmal komplett verändern?
Also jetzt einfach aus Teleklinik-Sicht, weil ich da einfach jeden Tag konkret erlebe, was wir für einen Mehrwert schaffen, ist es so, es muss möglich sein, dass jeder Patient für seine Gesundheitsversorgung das komplett digital über sein Handy abwickelt. Und da sind wir sozusagen jetzt schon auf einem okay Weg. Aber da sind halt so Themen wie eben ja, digitales Rezept, dass das alles komplett abgerechnet werden kann. Und insbesondere, das ist für mich so das nächste Spannende, auch für die Teleklinik, das ganze Thema Chronikerversorgung. Das ist halt ultra, ultra spannend. Also wenn du dir vorstellst, du bist Chroniker und du gehst halt wirklich irgendwie 1-2 Mal im Monat zum Arzt oder hast irgendwie einen Touchpoint oder nochmal eine Nachfrage, dann ist das für mich eine ganz, ganz große Innovation, die jetzt vielleicht für Menschen, die nicht chronisch krank sind, auf den ersten Blick gar nicht so relevant sind, aber für jeden, der chronisch krank ist, ist es, also ich find's traurig, ja, sozusagen, wie schlecht wir diese Leute noch versorgen. Und da glaube ich, kann irgendwie das Handy und das Internet ein riesen Gamechanger sein, wenn ich also als Chroniker eben volle Kontrolle über meine Daten habe, wenn ich eben permanente Sensoren habe, die auch in meinem Körper sind, das ist vielleicht eine ganz konkrete Innovation, die eben die erforderlichen Vitalparameter halt wirklich zu jeder Zeit messen und dann die Daten auch an einem Ort auf meinem Handy verfügbar für mich zu jeder Zeit anzeigen und dann eben wir basierend auf diesen Daten eben auch Vorhersagen treffen können darüber, was passieren kann, dass wir da eben frühzeitig eingreifen können, wie die Werte vielleicht abweichen, dass wir nicht, so wie wir aktuell unterwegs sind, immer so ganz am Ende eigentlich ja erst aktiv werden, wenn nämlich der Patient schon in der Notfallaufnahme ist oder wenn irgendwie die Werte komplett aus der Bahn gehen. Also dass wir so eine durch Daten und das Handy eine größere Selbstbestimmung von Patienten über ihre Gesundheit hinbekommen und dadurch dann im Ergebnis halt auch weniger Kosten und gesündere Menschen erreichen können.
Eigentlich ein riesengroßes Spielfeld, ne? Der Markt ist extrem groß. Es gibt extrem viele Möglichkeiten sozusagen, da Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren. Also mehr Spielwiese für Innovation ist eigentlich kaum möglich. Ne? Wären da nicht diese lästigen Regularien und die vielen Spielregeln sozusagen, an denen man sich halten muss, oder?
Absolut. Also der deutsche Gesundheitsmarkt, die Gesundheitsausgaben in Deutschland betragen im Jahr ungefähr 400 Milliarden. Das ist genauso viel wie unser gesamter Bundeshaushalt. Das sind 12% unseres BIPs. Also es ist wirklich abartig, wie groß dieser Markt ist. Und es ist eben auch ein Markt, in dem man halt mega den Impact haben kann als Unternehmer. Deswegen unglaublich spannend. Warum tun sich die verschiedenen Unternehmer so schwer in Deutschland? Ja, weil das halt einfach kein freier Markt ist, sondern es ist eigentlich sind die Prozesse halt wirklich so, das sind so staatliche Prozesse. Und das macht das Ganze so schwer. Es hat natürlich auch seine Vorteile und so weiter und so fort. Aber jetzt mal vereinfachten aus Innovationsperspektive würde ich mir für Deutschland tatsächlich auch wünschen, dass wir eher es schaffen, dass wir den Markt wahrscheinlich stärker liberalisieren. Wie gesagt, das hat auch seine Herausforderungen, aber jetzt einfach mal aus Innovationsperspektive würde ich mir wünschen, dass also auf gar keinen Fall zum Beispiel die PKV eingestampft wird. Das sind 10% des Marktes, wo du wenigstens mal ein bisschen was machen kannst. Das reicht nicht. Aber wir müssen im Prinzip es schaffen, dass ich als Individuum halt stärker spüre, wie viel eine Leistung kostet, dass es mir nicht egal ist, wie häufig ich zu irgendeinem Arzt geht, weil die halt die Daten nicht miteinander austauschen können und so weiter. Genau, also aus Innovationsperspektive wäre weniger Staat tatsächlich, glaube ich, ziemlich wertvoll.
Und obwohl ja eigentlich es da noch so viele Möglichkeiten und so weiter gibt und auch ganz viel, sagen wir mal, Rückenwind jetzt auch in den letzten Monaten und in den letzten anderthalb Jahren durch Corona, ihr habt als Teleklinik auch ein Stück weit, auch so doof das klingt, ja auch von Corona, glaube ich, ein Stück weit profitiert, ne? Zumindest wenn man jetzt die rein betriebswirtschaftliche Perspektive nimmt. Habt euch dann aber entschieden, die Teleklinik an die Zuhause-Gruppe zu verkaufen. In den Medien war da von so einem 45-Millionen-Exit zu lesen. Vielleicht kannst du mal so erklären, wie es dazu kam und wie auch die Zusammenarbeit mit der Zuhause-Gruppe, was für Vorteile die sozusagen mit sich bringt.
Also das war nicht geplant tatsächlich. Wir sind im Januar 2020 rausgegangen für eine ganz normale Finanzierungsrunde, hatten dann auch super gute Investoren und eine sehr ordentliche Runde zusammen. Und dann hat sich relativ spontan eigentlich das Management der Zuhause-Gruppe gemeldet, die wir schon lange kennen, und haben gesagt, also hört mal zu, wir haben hier eine große Vision, wir wollen mehr sein als nur eine Apotheke, wir wollen die größte Gesundheitsplattform in Europa werden. Und da ist das Thema Online-Arztbesuch natürlich krass relevant. Könntet ihr euch auch vorstellen, sozusagen Teil unserer Gruppe zu werden? Und was uns dann dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen, war im Prinzip zum einen, dass die Vision einfach super cool ist und dass wir wirklich glauben, dass wir da einen Beitrag leisten können und dass wir auch aus Patientenperspektive immer wieder erleben, dass dieses Thema, ich will eigentlich einen Partner haben, zu dem ich gehe und der mein Problem löst. Und das ist halt im Gesundheitsbereich, wenn ich krank bin, ist es in 30-50% der Fällen, ist es nicht nur, ich brauche einen Arzt, sondern ich brauche eigentlich auch ein Medikament, das dann eben meine Beschwerden lindert. Und deswegen haben wir schon in den letzten Jahren gesehen, seitdem wir mit dem digitalen Privatrezept am Start sind, dass die Patienten sich immer bei uns melden, wenn sie sagen, also die Vor-Ort-Apotheke akzeptiert jetzt mein digitales Rezept nicht oder die Versandapotheke liefert zu spät. Das heißt, der Consumer, der Patient, schaut eigentlich auf den Provider eh so, dass er sagt, du bist einfach mein Partner, get the job done sozusagen. Und deswegen sozusagen hat es für uns sehr viel Sinn gemacht, dass wir da mit der größten Versandapotheke sozusagen in Europa auch enger zusammenarbeiten. Und das zweite große Thema ist auch so technologisch. Also wir haben einfach bestimmte Technologien, zum Beispiel rund um das Thema Videosprechstunde, aber auch wie Online-Behandlungsflows ablaufen, die halt für die Gruppe wertvoll sind. Und die sind ziemlich stark rund um das ganze Thema digitales Kassenrezept, also sozusagen das Rezept, was der gesetzlich Versicherte braucht, was für uns halt auch super relevant ist, weil wenn wir das digitale Kassenrezept mit anbieten können, was jetzt in den nächsten Wochen kommt, dann sind wir zum ersten Mal eigentlich wirklich relevant für chronisch kranke Patienten, weil die im in der Regel eben gesetzlich versichert sind, relativ hohe Medikamentenkosten haben und die können uns heute sozusagen noch nicht so nutzen, dass die Medikamente erstattet werden von ihrer Krankenkasse. Und das sind ja eigentlich die super spannenden Patienten für uns. Also das sind die, die eine hohe Frequenz aufzeigen, die sozusagen aus E-Commerce-Perspektive einen großen Basket mitbringen. Genau, und deswegen sozusagen auch da sozusagen sehr, sehr relevanter Punkt. Und das Dritte ist dann auch einfach am Ende persönlich. Also die handelnden Personen bei der Teleklinik und die handelnden Personen bei der Zoroso-Gruppe, die funktionieren irgendwie einfach ganz gut zusammen. Genau, und deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschieden, auch wenn es echt nicht geplant war. Und ist total spannend. Also ich lerne jetzt nochmal in ganz anderen Dimensionen als Unternehmerin jeden Tag dazu. Und sehe sozusagen die eigenen Herausforderungen, die es gibt, aber halt auch mega, mega viele Vorteile, dass man Teil von so einer größeren Gruppe ist, die ja auch an der Schweizer Börse notiert ist und dadurch für uns auch einfach einen anderen Access zu Kapital gibt als davor, wo wir halt dann doch alle 12 bis 18 Monate rausgehen mussten, um nochmal Venture Capital einzusammeln.
War das eigentlich schwierig, Geld einzusammeln? Also die Marktsituation ist ja schon so, dass es jetzt aktuell sicherlich mal schwierigere Phasen gab, um Finanzierung einzusammeln, aber ich stelle mir das zumindest bei eurer Marktumgebung und in dem Geschäftsmodell, wenn es so derart reguliert ist und mit sozusagen mit Faktoren zusammenhängt, die man selbst gar nicht beeinflussen kann, stelle ich es mir durchaus schwierig vor, da Investoren davon zu begeistern, die dann vielleicht auch irgendwie damit leben müssen, gar nicht immer auf dem Driver's Seat zu sitzen.
Absolut. Also was am Ende Investoren ja wollen, ist kein Risiko. Und wenn dann überhaupt irgendwie kontrollierbares Risiko und da ist regulatorisches Risiko, das ja maßgeblich für das gesamte Modell ist, natürlich eine krasse Herausforderung. Und deswegen war Fundraising für uns immer eine Herausforderung. Aber muss man auch sagen, wir haben ja es trotzdem geschafft, immer super coole Investoren zu begeistern, weil im Prinzip anknüpfend an deine Intro am Anfang, der Markt halt so krass groß ist, das Potenzial riesig. Und ja, dann am Ende wir sozusagen als Team, glaube ich, auch einfach immer wieder überzeugt haben.
Aus so einer Investorenperspektive könnte man ja meinen, dass euer Exit relativ früh gekommen ist. Ne? Bei so einem großen Markt dürfte man ja annehmen, dass wenn ihr das Geschäftsmodell weiter skaliert, ihr relativ schnell auch auf eine Unternehmensgröße kommen könntet, die auch eine Milliardenbewertung rechtfertigen würde. Warum so früh, in Anführungsstrichen, der Exit?
Also Unternehmensgründung und Unternehmensskalierung und Unternehmensverkauf hat ja immer super viele Dimensionen. Von sozusagen, ist es das richtige Geschäftsmodell? Das ist so das eine. Die andere Komponente ist Team. Die andere Komponente ist Gesellschafterstruktur. Die andere Komponente, die in meinen Augen eine der wichtigsten ist, ist auch so das Thema Timing. Genau. Und dann sozusagen auch halt einfach die Perspektive nach vorne. Und bei uns war es so, dass einfach die Perspektive jetzt in der Zoroso-Gruppe uns als Team das Gefühl gegeben hat, dass wir da schneller mehr erreichen können, als wenn wir jetzt nochmal irgendeinen Finanzinvestor dazugenommen hätten. Und eben in allen möglichen verschiedenen Dimensionen, von dem, was die an sozusagen für unser Geschäftsmodell an positiven Impact haben, hin zu den handelnden Personen, die eben super cool sind, hin zu technologischen Synergien, die wir haben, hin zu Marketing-Synergien und so weiter. Also es ist einfach sozusagen, wenn du unsere Firma anschaust, von Geschäftsmodell über Team, über Gesellschafterstruktur, über auch Finanzierung, die uns dann zur Verfügung stellt, war es so, dass einfach das Setup mit der Zoroso-Gruppe uns nochmal mehr inspiriert hat, vielversprechender war, als jetzt das Setup sozusagen mit einem weiteren Finanzinvestor. Und du hast ja so angesprochen, ja, aus Finanzinvestoren-Perspektive. Also das ist ja auch sozusagen sehr vielschichtig. Es ist ja immer die Frage, welcher Finanzinvestor ist zu welchem Zeitpunkt für welche Bewertung reingegangen? Wie ist dann der Deal strukturiert für diejenigen, die gehen? Wie ist der Deal strukturiert für diejenigen, die noch im Unternehmen bleiben? Und da waren eben einfach die verschiedenen Komponenten so, dass es die richtige Entscheidung war, das zu dem Zeitpunkt zu tun.
Wenn wir mal so uns grundsätzlich so die Gründerkultur, Gründerlandschaft anschauen und vielleicht auch so nochmal deine ganz persönliche Reise mit der Teleklinik uns anschauen. Ne? Du was hast du gesagt, 6, 7 Jahre ist es her, dass ihr die Teleklinik gegründet habt. Und ich habe mal irgendwo, in einem anderen Podcast von dir gehört, dass du damals noch gar nicht so geahnt hast, was für dicke Bretter da zu bohren sind. Ne? Stichwort nochmal Regulare, Bürokratie und so weiter. Und jetzt ist ja in der Gründerszene so häufig dieses Stichwort, so man solle doch bitte irgendwie mutig sein und Innovationsgeist würde helfen und so weiter und so fort. Welche Faktoren sind denn grundsätzlich aus deiner Sicht, so aus der Gründer- oder Gründerinnenperspektive für dich nochmal ganz essentiell, um letztlich auf die Vision einer stärkeren Gründerkultur in Deutschland und Europa hinzuarbeiten? Was wären da so die wichtigsten Punkte, um noch mehr Menschen für eine Gründung zu begeistern?
Also erstmal glaube ich, was ich ganz wichtig finde, ist, wir haben eigentlich krass gute Ausgangsvoraussetzungen, und zwar aus einem Grund. Und der ist, dass wir jetzt, ich konzentriere mich mal auf Deutschland, dass wir ein mega starkes Sozialsystem haben und eine Ausbildung, die in der Regel umsonst ist. Und das, finde ich, muss man sich einfach nochmal vor Augen führen. Wenn ich jetzt in den USA bin und mir überlege zu gründen, dann ist es in der Regel so, dass ich 100.000 Dollar Schulden habe. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, ich wahrscheinlich dafür verantwortlich bin, dass ich selber nicht ins Krankenhaus komme, ich, meine Kinder nicht in die Schule gehen können und so weiter, weil das halt einfach so krass teuer alles ist. Und in Deutschland sozusagen, du fällst eigentlich ja sehr wenig tief, wenn du jetzt nach dem Studium gründest. Weil was passiert denn dann? Dann kriegst du halt irgendwie Arbeitslosenunterstützung, du kannst trotzdem zum Arzt gehen und so weiter. Also eigentlich, finde ich, sollte man sich nochmal vor Augen führen, wenn man ja immer so in die USA schaut und so weiter, haben wir in Deutschland eine mega gute Ausgangsgrundlage, dass eigentlich keiner sagen kann, warum sollte ich jetzt nicht gründen? Es gibt auch genügend Stipendien von staatlicher Seite, die jetzt nicht unendlich schwer zu bekommen sind und so weiter. Also deswegen nach dem Studium finde ich es eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil man da auch noch wenig Kosten hat, man hat noch nicht so einen hohen Lebensstandard und so weiter. Also deswegen, das will ich erstmal sozusagen positiv sagen. Der zweite Aspekt ist für mich das Thema Vorbilder. Da spielt die Presse auf jeden Fall eine super wichtige Rolle. Also je mehr Vorbilder ich habe, desto stärker inspiriert mich das eben auch. Und ich glaube, das ist was, wo die Universitäten auch einen wichtigen Job einnehmen können. Also wenn du heute an öffentlichen Unis, und das sind in der Regel öffentliche Unis, wo du studierst, da kommst du eigentlich nie oder selten in Berührungspunkte mit Unternehmern. Also CTM ist da eben ein krasser Vorreiter oder die WHU. Und deswegen gründen da auch viele Leute, ganz einfach, weil du Vorbilder hast, die du immer wieder erlebst. Wenn du, ich habe mal in England studiert, ja, da ist es ganz normal, da gibt es zweimal in der Woche gibt's irgendeinen Talk von einem mega geilen Typen oder einer mega geilen Frau, wo du denkst, oh, ich will genauso werden und das ist total reich und das schaffe ich auch. Und in Deutschland hast du irgendwie halt, keine Ahnung, wenn du Glück hast, mal eine Rede von irgendeinem DAX-Vorstand oder sowas. Ja, und ich glaube, das ist sowas, dass wir einfach dieses ganze Thema gründen als auch eine mega coole Karrierepfad für Leute, die irgendwie Lust haben, Gas zu geben, dass wir das auch noch stärker so in die Unis, in die Schulen und so weiter bringen und sozusagen mehr noch über Vorbilder sprechen, weil da gibt's eigentlich viele Vorbilder in Deutschland. Wir haben ja auch super viele erfolgreiche Unternehmer. Die Deutschen sind da halt nur so sehr viel zurückhaltender, auch darüber zu sprechen, als es vielleicht in anderen Ländern so der Fall ist. Ja, also es gibt ja viele Themen, auch über die öffentlich geredet wird. Also irgendwie so das ganze Thema Finanzierung ist natürlich extrem relevant, weil man einfach sieht, wenn du mehr Geld kriegst, einfach mehr Geld, dann traust du dich auch mehr zu gründen, weil es halt am Anfang einfacher ist. Und da sind so Initiativen wie, dass einfach mehr von dem vielen privaten Kapital, was es in Deutschland gibt, sozusagen genutzt wird, um auch in Venture, in Innovation zu investieren. Also solche Themen wie, dass eben es einen großen Staatsfonds gibt, der aber jetzt ja auch angestrengt wird, dass auch Rentenkassen, Pensionsfonds, Versicherungen auch wirklich in Venture investieren können. Da liegt ja krass viel Geld rum, das wir, glaube ich, einfach anders auch hebeln können für Innovationen in Deutschland. Anderer Punkt ist das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung. Also heute ist es ja in Deutschland so, wenn du gründest, dann hast du irgendwie ein Gründerteam von, ich weiß es nicht, zwischen 2 bis 10 Leuten, die halt wirklich GmbH-Anteile haben. Und alle anderen, die ja ähnlich viel Risiko eigentlich nehmen, die kriegen ja nur diese ESOP, also Virtual oder echte Optionen. Und die sind relativ wertlos, muss man sagen, in Deutschland, weil die halt so kompliziert sind. Du checkst überhaupt nicht als Mitarbeiter, was die wirklich wert sind. Dann sind die am Ende auch so stark besteuert, dass du eigentlich als Unternehmer sagst, boah, ich will eigentlich die anderen Leute gar nicht beteiligen und so. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Also nur ein paar Gründerköpfe können kein krasses Startup-Ökosystem aufbauen, sondern du brauchst neben den paar Gründerköpfen, brauchst du auch ganzen Pool an Talent, die in der Lage sind, Firmen aufzubauen und zu skalieren. Also es ist eine spezifische Art von Talent, was du da brauchst. Also für die ganz, ganz Early-Phase von, was weiß ich, 0 bis 50 bis 100 Mitarbeitern, von 100 bis 1000 Mitarbeitern. Und davon haben wir einfach krass wenig Talent in Deutschland tatsächlich. Also wenn du in den USA gründest, dann kannst du halt einfach mal nach jemandem schauen, der hat es schon 3-4 Mal gemacht. Und das bringt dann auch eine andere Qualität, eine andere Geschwindigkeit und so weiter. Und am Ende, wenn du dir die Frage stellst, ich will sozusagen, als mein Karriereweg ist zum Beispiel, was weiß ich, Product Manager zu sein in der Phase 0 bis 100, da ist es krass wichtig, oder in der Phase 100 bis 1000 Mitarbeitern, da lohnt sich das halt in Deutschland eigentlich gerade nicht, da als Top-Talent in die Startup-Szene zu gehen, weil du da nicht so signifikant viel verdienen kannst, wie wenn du, was weiß ich, in einen Konzern gehst. Deswegen, das wäre sozusagen eine weitere Komponente für mich.
Deswegen, das hatten wir in den verschiedenen Podcasts, die wir bisher hier so aufgenommen haben, auch sicherlich hier und da schon mal, dass wenn man vor dieser Gabelung steht, klassischer Karriereweg, vielleicht Konzern oder ähnliches oder Startup, dann ist natürlich der Startup-Weg in der Regel der finanziell zumindest mal erstmal ein bisschen weniger lukrativ ist, aber sicherlich mehr Learnings und Ähnliches bereithält, also wo man oftmals eine steilere Lernkurve hat, und vielleicht ist das dann aber auch die entscheidende Motivation, um dann diesen Weg zu gehen. Denn häufig sind ja Menschen, die irgendwann mal angefangen haben, in einem Startup vielleicht irgendwo operativ, vielleicht irgendwo in einem Mittelmanagement oder Ähnliches zu arbeiten, dann später werden daraus ja häufig auch Selbstgründer, ne?
Also ja, das finde ich, ist auf jeden Fall auch wichtig, was du ansprichst. Aber ich wäre da noch radikaler und würde sagen, also am Ende suche ich mir meinen Job halt schon danach aus, was ich verdiene. Also für eine gewisse Zeit vielleicht nicht, aber langfristig schon. Und wenn du dir das amerikanische, das israelische, das schwedische Ökosystem anschaust, dann hast du wirklich auch Leute, die sind 40, die sind 45, die haben eine Familie und Kinder und so weiter. Die willst du auch in Startups haben. Und die wirst du aber nur in Startups bekommen, wenn du sagst, ganz klassisch Risk-Return, ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr Risiko, aber du kannst halt am Ende auch mehr verdienen. Und natürlich sollten das auch die ganzen Mitarbeiter machen. Das sollte jetzt nicht nur die 2-3 Gründer. Und da wird ja ein krasser Wert geschaffen. Und an dieser Wertschöpfung haben die Mitarbeiter einen ganz, ganz großen Anteil, und deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass eben das Thema Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland reformiert wird.
Und wo wir gerade auch beim Thema so Vorbilder oder Posterchilds irgendwie waren für die Szene, ich finde, du bist da schon auch eine Person mit, ne, direkt aus dem Studium gegründet, jetzt nach 6 Jahren erfolgreicher Exit. Du hast ja noch, noch viele Jahre berufliche Karriere vor dir. Darf man fragen, ob du planst, in deinem Leben wieder zu gründen?
Ja, also ich habe jetzt die Teleklinik vor einem Jahr verkauft, bin immer noch voll operativ als Geschäftsführerin drin. Aber natürlich treibt mich auch die Frage um, so, wer will ich sein, was will ich perspektivisch machen? Zum aktuellen Zeitpunkt, das kann sich ja immer alles ändern, aber zum aktuellen Zeitpunkt hätte ich schon große Lust, das, was ich auch gelernt habe, irgendwann nochmal anzuwenden und nochmal eine Firma zu gründen, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und wie du ja angesprochen hast, also so viel schwieriger als Teleklinik wird es wahrscheinlich zumindest aus regulatorischer Perspektive nicht. Und schon das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben viel bewegt, wir bewegen immer noch krass viel. Und ich bin unglaublich stolz auf das, was wir als Teleklinik, als Firma, als Team im deutschen Gesundheitswesen bewegt haben. Und sozusagen diese Form, so unmittelbar Impact zu haben für einen bestimmten Bereich, das ist was, das fasziniert mich total, und das löst auch bei mir ganz viel positive Energie aus.
Oftmals werden ja so Gründungsideen und so weiter auf dem Rücken eines Megatrends oder so der ganz großen gesellschaftlichen Veränderung sozusagen begründet. Ein Megatrend hattest du eben schon mal angesprochen, nämlich den demografischen Wandel, beziehungsweise so die Silver Society, sagt man ja auch, ne? Also dass viele Menschen gerade so in westlichen Ländern immer älter werden im Durchschnitt, und gleichzeitig sozusagen der Durchschnitt der Geburten so ein bisschen auch sinkt. Also das heißt, wir werden letztlich irgendwie immer weniger, und wir werden aber gleichzeitig auch immer älter. Was glaubst du, wie sich dieser Megatrend sozusagen einerseits so mit Blick auf die Gesundheitsbranche auswirkt, und zweite Frage direkt anschließend, weil wir gerade beim Thema Gründung und so weiter waren, glaubst du, dass es so Gründungsideen geben könnte, die sich explizit sozusagen so an diesen Megatrend anlehnen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt mal aus Gesundheitsperspektive sind es im Prinzip die Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Also du wirst halt immer mehr Menschen brauchen, die Alten auch pflegen und versorgen. Da wird das ganze Thema Krankheit immer relevanter werden, insbesondere auch das Thema chronische Krankheiten. Ansonsten, was ich mega spannend finde, was jetzt gar nicht nur so Gesundheit, Krankheit ist, sondern sozusagen um das Thema Aging oder älter werden, ist die Frage, wie schaffen wir es denn, dass wir ja immer älter werden, aber nicht notwendigerweise schon so früh chronisch krank, wie das heute im Schnitt ist. Und da gibt's ja auch super viele Innovationen. Also gerade das Thema Ernährung finde ich ja super spannend. Also ich ernähre mich selber auch relativ gesund. Und da gibt's ja jetzt eben auch erste signifikantere Studien, zum Beispiel eine Studie aus Stanford, wo es eben darum geht, dass wenn man jeden Tag einen kleinen Cocktail im Prinzip zu sich nimmt, das bekannteste davon ist natürlich Vitamin D, aber das sind noch 2-3 andere Bestandteile enthalten, dass man dann halt nachweislich sozusagen sein biologisches Alter verjüngern kann und deswegen sozusagen man immer älter werden kann und trotzdem irgendwie sozusagen fit bleibt und nicht unbedingt chronisch krank wird. Und das finde ich ultra, ultra spannend. Und da glaube ich, stehen wir noch total am Anfang. Genau, deswegen, das ist ein Bereich, der mich sehr fasziniert.
Also alle Gründerinnen und Gründer haben hier hoffentlich sehr aufmerksam zugehört und sich all diese ganzen Trends kann man sich sicherlich, gibt's ja im Internet genügend Möglichkeiten, sich da aufzuschlauen und vielleicht irgendwie auch mal genauer anschauen, ob sich da nicht auch noch die eine oder andere Opportunität für eine Gründung anbieten könnte.
Und was ich jetzt da auch noch hinzufügen muss, was natürlich ein krasses Thema ist, sozusagen, was uns dann auch beschäftigen muss, ist das Thema Rente. Ja, also wenn wir sagen, wir werden immer älter und hoffentlich auch älter, ohne jetzt sozusagen so früh krank zu werden, dann ist es selbstverständlich, dass wir auch länger arbeiten müssen und sollte die Leute auch nicht so schockieren. Also jetzt, wenn wir auf die aktuelle Bundestagswahl schauen, erschreckt es mich total, dass keine der großen Parteien sich traut, darüber zu sprechen, dass wir natürlich das Rentenalter um mindestens 5, besser 10 Jahre anheben müssen, weil das einfach im aktuellen Status nicht finanzierbar ist. Und da würde ich mir so eine positive Diskussion auch darum irgendwie wünschen, weil also die meisten Menschen, die ich kenne, denen geht signifikant schlechter, wenn sie in Rente gehen. Also das ist, ich kenne tatsächlich keine Studie dazu, muss ich mal durchlesen, aber das ist ganz, ganz klassisch. Sie bauen viel schneller ab, wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du kein Thema hast, für das du brennst, wo du keine Anerkennung bekommst und so. Deswegen späterer Renteneintritt ist überhaupt nichts Schlechtes. Im Zweifel ist es was total Gutes für unsere Gesellschaft und auch tatsächlich für mich als Einzelner. Deswegen, das ist so ein Thema, was dann sozusagen, wenn wir über Gesundheit, älter werden, Aging, gesünder älter werden sprechen, was sich dann da anschließt und was mich persönlich aktuell total beschäftigt, eben ganz akut auch in Bezug auf die aktuelle Bundestagswahl.
Ich ringe mit mir, ob ich darauf eingehe, weil dieses Rententhema, klar kann man, also ich glaube, alle wissen ja letztlich, dass das System, so wie es aktuell ist, irgendwie nicht mehr funktioniert, immer weniger Leute zahlen ein und immer mehr beziehen die Rente. Dass man das aktuell nicht thematisiert, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass das ein äußerst unpopuläres Thema ist.
Aber muss es nicht sein, muss es wirklich überhaupt gar nicht sein. Also erstens sollte unser Anspruch sein, dass Arbeiten Freude macht und zweitens sieht man immer wieder, dass wenn Leute dann aufhören zu arbeiten, aber noch 20 Jahre leben, dass es ihnen in der Regel dann nicht besser geht, als zu dem Zeitpunkt, wo sie noch gearbeitet haben. Man muss ja nicht 50 Stunden arbeiten, aber keinerlei sozusagen sinnstiftende Tätigkeit zu haben, wo man Mehrwert für die Gesellschaft bringt, das ist, glaube ich, nicht die richtige Art, seine Zeit zuzubringen.
Total. Menschen brauchen Aufgaben. Ne? Ich sage auch immer irgendwie, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, im lokalen Sportverein, in der Lokalpolitik, irgendwie was weiß ich, Garten, weiß der Teufel denn was, aber ohne Aufgabe fällt man, glaube ich, in ein Loch und das sieht man, da bin ich voll bei dir, das sieht man auch bei vielen Menschen. Ne? Also man fragt sich auch immer, finde ich, warum es in der geschäftlichen Welt sozusagen so viele Persönlichkeiten gibt, Warren Buffett und wie sie alle heißen, keine Ahnung, jetzt mal als die ganz Großen, ne, die bis ins allerhöchste Alter hinaus das irgendwie hinbekommen, total fit zu bleiben und so. Ja, eben weil die eben nicht in so ein Loch fallen, sondern fortwährend eine Aufgabe haben, der sie sich annehmen, die sie begeistert und so weiter und dann trägt das, glaube ich, auch zur Gesundheit bei.
Ja, absolut. Ich weiß genau, was du meinst.
Also ein Bereich, den wir bisher noch gar nicht so ganz konkret beackert haben, ist der Pflegebereich. Ne? Also wir sprechen über demografischen Wandel, wir sprechen über Silver Society und so weiter. Klar ist dementsprechend auch, dass wir immer mehr Bedarf haben werden, Menschen zu pflegen. Und du hast gerade auch schon den Fachkräftemangel angesprochen. Da kann man sicherlich irgendwie temporäre Lösungen finden, um da möglicherweise mehr Menschen dazu zu bewegen, sich in der Pflege einzusetzen, dort zu arbeiten. Aber auch da werden aller Voraussicht nach Innovationen notwendig sein, oder? Also hast du dich mal so ein bisschen beschäftigt so mit den ganzen Cobots und so weiter, also die Kooperation zwischen Robotern und Menschen, die vielleicht auch gerade in der Pflege auch nochmal so eine Art Gamechanger bringen könnten?
Ich bin da jetzt sicherlich nicht der Experte, aber im Prinzip geht es ja in eine ähnliche Richtung wie das, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt in der Gesundheitsversorgung, wo du einfach einen wahnsinnig hohen Anteil hast von Tätigkeiten, der von hochqualifizierten Fachkräften, Ärzten oder medizinischem Personal durchgeführt wird, der eigentlich automatisiert werden kann. Und für mich ist es sowohl in der medizinischen Versorgung als auch in der Pflege so, das hat immer zwei Komponenten. Also es gibt immer diesen einen Teil, das ist einfach eine Tätigkeit, die muss halt gemacht werden. Und da kommt es mir jetzt auch nicht so auf die menschliche Interaktion an. Also konkretes Beispiel, was weiß ich, wenn mir jeden Tag meine Tabletten gebracht werden, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass es ein Mensch macht, der dann nochmal irgendwie mit mir spricht und da seine Zeit verbringt, sondern da kann man durchaus überlegen, dass es ein Roboter ist, der reinfährt und der dann auch mit einer netten Musik Hallo, guten Morgen sagt und wir dann sozusagen die menschlichen Interaktionen auf das konzentrieren, wo sie halt echten Mehrwert bringen. Also zum Beispiel, stell dir vor, in Pflegeeinrichtungen werden alle manuellen Tätigkeiten irgendwie von Robotern gemacht und jede Pflegekraft hätte aber am Tag halt irgendwie eine Stunde, wo sie Quality Time mit dem Pflegenden irgendwie sozusagen zubringt oder ähnlichem. Genau, also so in die Richtung denke ich da.
Nochmal so eine etwas andersartige Frage, nämlich wir hatten ja eben gerade schon auch dieses Thema, wie groß der absolute Markt ist sozusagen. Ne? Der ganze Healthcare-Bereich ist riesig und deswegen gab es so in der Szene, wenn man so will, immer mal auch so Diskussionen, ob diese ganz großen Player à la Amazon und Co., ob die nicht möglicherweise auch eine Absicht haben könnten, in den Bereich Gesundheit einzusteigen, denn die erobern sich ja, wenn man so will, sukzessive einen Geschäftsbereich nach dem anderen. Angefangen hat man vielleicht ursprünglich mit damit Schuhe zu verkaufen, Versandhandel, E-Commerce, dann jetzt irgendwie digitale Infrastruktur, Stichwort AWS, wenn wir jetzt bei Amazon bleiben, gehen jetzt immer mehr in die Logistikbranche, dehnen ihr Angebot auch auf Medienangebote aus und so weiter. Also es ist ja fast absehbar, dass so diese Riesen à la Amazon die Absicht verfolgen werden, noch weitere Geschäftsbereiche für sich zu erobern. Glaubst du, dass der Healthcare-Bereich da einer sein könnte, der da quasi weit oben auf der Agenda steht?
Absolut. Also das ist auch überhaupt nicht ferne Zukunft, sondern beide, Amazon wie auch Google, sind da schon konkret unterwegs. Also zum Beispiel Amazon hat ja in den USA schon so eine Art kleine Versandapotheke gekauft. Also machen sie schon ein Versandapothekengeschäft. Google zum Beispiel hat ja jetzt gerade erst Google Health neu gelauncht.
Auch Fitbit mal gekauft, glaube ich, ne?
Ja, genau. Genau, genau. Und Google Health zum Beispiel, da, also gerade das ganze Datenthema, sowohl für Google, wo sie wirklich sagen, okay, sie wollen selber eine Patientenakte aufbauen, Infrastruktur, wo sich die verschiedenen Provider im System im Prinzip die Daten austauschen. Also deswegen, auf jeden Fall werden Google und Amazon da reingehen. Und das ist ja auch immer unser Punkt, wo wir sagen, deswegen sollte gerade in Deutschland auch unterstützt werden, dass eben nationale Player, Plattformen wie wir, aufgebaut werden. Weil es wird auf jeden Fall Plattformen geben. Und die Frage ist halt, ob man sozusagen da lokale Player, die man vielleicht noch mehr kontrollieren kann, halt groß machen möchte. Oder ob man sich so lange sträubt, bis dann halt irgendwann Google oder Amazon das Feld übernehmen. Was dann schon krass ist, ja. Also wenn du dir überlegst, dann gehen Gesundheitsdaten, werden einfach dann am Ende von anderen Staaten sozusagen kontrolliert. Und wenn sowas wie eine Pandemie nochmal kommt, und das ist ein Amerikaner oder ein chinesischer Provider in Deutschland die zentrale Plattform für Gesundheit ist, dann ist es halt echt, also ist es erschreckend. Ja, dann können die sagen, also wir überlegen uns nochmal, ob die Infrastruktur morgen funktioniert, nur wenn wir mehr Impfstoff von euch bekommen oder ähnliches. Also das ist ein unglaublich ernstes Thema, wo ich noch eine große Ambivalenz in Deutschland wahrnehme zwischen unser System ist halt überhaupt nicht auf Plattformen ausgelegt. Also das gesamte System von dem Einzelapotheker bis zum Einzelarzt geht ja davon aus, dass du eben keine Daten aggregierst, dass du keine zentrale Infrastruktur hast und so weiter und so fort. Und hat so ja auch lange gut funktioniert. Jetzt in der Pandemie hat man in meinen Augen gesehen, dass es echt an seine Grenzen kommt. Also gerade beim Thema Informationsaustausch, wer ist infiziert, wer ist geimpft und so weiter, funktioniert ja überhaupt nicht. Aber da sind wir gerade noch in so einer Schockstarre, wo wir irgendwie sagen, ach, das hat doch alles so gut funktioniert und eigentlich wollen wir noch nicht das Neue. Und gleichzeitig bereiten sich Google und Amazon ganz klar darauf vor, auch diesen spannenden Riesenmarkt zu besetzen.
Wir machen mal den Deckel drauf auf den Bereich Gesundheit und machen einen neuen Bereich auf, wo wir nahtlos an den letzten Podcast anschließen. Denn der Dr. Theo Pham, der hat in der letzten Folge eine Frage gestellt, die ihn sehr beschäftigt. Die lautet:
Gehen wir alle wieder zurück ins Büro? Wird es irgendwie hybrid? Gibt es dann irgendwie Remote-First-Companies? Gibt es Remote-Only-Companies?
Also konkret bei Teleklinik haben wir uns vor knapp einem Jahr dazu entschieden, komplett Remote First zu gehen. Das heißt, da haben wir jetzt ungefähr ein Jahr Erfahrung und es ist ultra spannend. Also ich war früher immer einer, der gesagt hat, Office, 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 persönliche Interaktion. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein Riesenfan von Remote First. Also es hat auf jeden Fall auch seine Herausforderungen. Und ich glaube, man muss es halt sehr differenziert anschauen. Also Arbeit ist ja nicht einfach Arbeit. Genauso wie es halt vor Ort Vorteile und Nachteile hat, gibt's halt, wenn man sozusagen Remote-First-Setup hat, Vor- und Nachteile. Also ganz klassisch so persönliche Beziehungen aufbauen, miteinander lachen, Spaß haben, kreativ kollaborieren, das ist halt deutlich schwerer über die Ferne. Und da muss man sich dann überlegen, wie man dafür Formate schafft. Auf der anderen Seite sozusagen konzentriert zu arbeiten, transaktionale Tätigkeit auch mal zu machen, ja, das geht halt deutlich besser, wenn ich nicht irgendwie im Open Office bin oder sowas. Und mein Stand ist, dass Remote First ein super spannendes Setup ist. Also wir sind ja in München und gerade hier sehe ich einfach krasse Vorteile. Also von den großen Themen, die wir haben, irgendwie Klimawandel, CO2, in München pendeln die Leute halt, sobald sie ein bisschen älter sind, doch irgendwie One-Way 40 Minuten. Und es muss einfach nicht sein. Du musst nicht jeden Tag 40 Minuten pendeln. Dann Vereinbarkeit Familie und Beruf. Das sind dann halt anderthalb Stunden weniger, die du deine Kinder am Tag sehen kannst. Gesundheit, das sind anderthalb Stunden weniger am Tag, wo du irgendwie auch Sport machen kannst. Genau, deswegen, ich sehe da unglaubliche Vorteile für viele der ganz zentralen Themen unserer Gesellschaft und die sozusagen auch das Individuum glücklicher machen. Und glaube, dass man die Herausforderungen, wie man kollaboriert, wie man persönliche Beziehungen aufbaut, wie man miteinander auch einfach Spaß hat, eigentlich ziemlich gut umsetzen kann. Konkret eben bei uns ist es so, wir haben uns dazu entschieden, dass viermal im Jahr alle Mitarbeiter an einen Ort zusammenkommen, wo man dann halt bewusst sagt, jetzt arbeitet man nicht nebeneinander, weil das bringt nämlich eigentlich gar nichts, sondern man feiert zusammen, man hat kreative Workshops, man hat wirklich Hackathons, wo man mal aus dem Alltag rausgeht, man hat einfach mal Zeit zu quatschen und so weiter. Ja, deswegen mein Blick darauf ist zum aktuellen Zeitpunkt, dass Remote First tatsächlich ein mögliches, sehr erfolgsversprechendes Arbeitsmodell der Zukunft ist.
Und bietet euch auch die Möglichkeit, über Münchner Grenzen hinaus oder bayerische Landesgrenzen hinaus Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für euch gewinnen zu können. Ihr habt ja sogar einen Mitarbeiter hier in Bielefeld, also das wäre wahrscheinlich ohne Remote First auch nicht gegangen. Ne?
Absolut, absolut. Genau.
Und eigentlich, wenn man sich so anschaut, ist Teleklinik ja auch sowas wie ein New Work-Anbieter. So könntet ihr euch auch positionieren, wenn man so will, ne? Weil ihr bietet ja letztlich eine New Work-Option sozusagen auch für die Gesundheitsbranche. Ein Arzt, der kann ja jetzt auch, wenn er will, mal etwas dezentraler arbeiten über eure Plattform, was vorher absolut nicht möglich war, ne?
Absolut, ja.
Grundsätzlich so, was glaubst du, dieser Megatrend New Work und das Thema Gesundheit, wie hängt das zusammen? Man spricht ja immer so davon, dass diese ganzen Megatrends am Ende so alle miteinander zusammenhängen. In dem Fall kommt man ja auch relativ schnell dazu, dass da irgendwie New Work und Gesundheit auch nicht voneinander trennbar sind, oder?
Die Frage ist sozusagen, welchen Mehrwert das bringt, ist das sozusagen in einen Topf zu schmeißen oder das irgendwie einzeln anzuschauen. Ich glaube, am Ende geht es darum, jetzt aus Arbeitgebersicht, dass du halt das beste Talent für dich gewinnen willst und dann auch halten möchtest. Und da glaube ich, dass es, was total spannend ist, dass jetzt gerade mit den immer Generation Y und so weiter, da geht es halt nicht nur ums Geld. Also ich glaube, früher hat man auch viel als Arbeitgeber einfach erschlagen, irgendwie mit Geld und auch damit, dass es ja ganz klar so war, dass es eher einen Angebotsüberhang gab. Also es gab sozusagen mehr. Also es war schwieriger, als Mitarbeiter sozusagen einen Platz zu finden und deswegen haben Mitarbeiter auch signifikant mehr in Kauf genommen. Also haben gesagt, okay, jetzt irgendwie mein Chef ist scheiße und das Setup ist nicht so gut. Und heute ist es ja ganz klar so, dass wir eben einen Nachfrageüberhang haben. Also es werden viel mehr qualifizierte Mitarbeiter gesucht, als auf dem Markt vorhanden sind. Deswegen müssen sich Arbeitgeber halt auch viel mehr anstrengen, sozusagen guter Arbeitgeber zu sein, guter Ort zu sein, wo man irgendwie als talentierter Mitarbeiter halt auch einfach seine Lebenszeit verbringen möchte. Und dann das Zweite ist eben, dass es halt nicht nur um Geld geht, Und da, glaube ich, spielen die Themen irgendwie Gesundheit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Flexibilität so eine krass große Rolle, wie wir das vielleicht heute noch gar nicht begreifen können. Und da, glaube ich, ist es absolut notwendig, dass man diese Herausforderung halt positiv ergreift. Also ich kenne auch viele Arbeitgeber, die verschließen sich dem auch noch so ein bisschen, die sagen so, nein, irgendwie der Mitarbeiter weiß ja gar nicht, was er will und irgendwie der kann sich nicht disziplinieren zu Hause und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach Quatsch. Also das ist ein neues Zeitalter, wo man als Arbeitgeber ganz anders um die besten Leute werben muss und sich anders darüber Gedanken machen muss, wie sozusagen bei einem Startup, ja. Also ich sage immer, die Teleklinik ist ein Produkt und mein Job ist es, das Produkt Teleklinik als Arbeitgeber täglich, wöchentlich an die Bedürfnisse unserer User und das sind die Mitarbeiter anzupassen und immer zu schauen, wie ist sozusagen der beste Fit da, damit das sozusagen die Bedürfnisse von beiden Seiten am besten erfüllt werden.
Gibt's für dich noch so ein Thema oder eine Fragestellung, vielleicht auch ein Problem, über das du sehr stark nachdenkst und was du jetzt, nachdem du eben auch die Frage von dem Theo beantwortet hast, an dieser Stelle an den nächsten Vordenker, die nächste Vordenkerin weiterreichen möchtest, sodass es dann hier im nächsten Podcast beantwortet wird?
Ich glaube, ich würde auf das Thema Rente mich nochmal beziehen, weil wir da vorhin auch drüber gesprochen haben. Also wie schaffen wir es, dass das Thema länger arbeiten positiv besetzt wird und dass es deswegen auch ein Thema ist, was die großen Volksparteien für den ganz normalen Deutschen, also nicht den übermotivierten Startup-Mitarbeiter oder Unternehmer, sondern für den ganz normalen Deutschen, das Thema länger arbeiten positiv besetzt wird. Wie kann da ein Modell aussehen, sowohl aus der Privatwirtschaft als auch von staatlicher Seite?
Bin ich gespannt. Das ist ja gerade ein Thema, was uns, glaube ich, alle irgendwie was angeht und wo ganz sicher was getan werden muss, denn so wie es jetzt aktuell funktioniert oder anders gesagt, so wie es vielleicht vor vielen Jahrzehnten mal geplant und konstruiert wurde, so funktioniert es halt heute nicht mehr, denn es gibt nicht mehr, es gibt eine andere Verteilung, es gibt mehr ältere Menschen, weniger junge Menschen, die einzahlen und so weiter. Das heißt, da wird es, wenn man so will, neue Gedanken, neue Ideen und oder Innovationen einfach brauchen. Dieses große Thema, das uns, wie gesagt, alle etwas angeht, in eine positive Richtung zu drehen. Dann würde ich sagen, Katharina, wir sind so langsam am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, mit dir mal zu quatschen und auch mal so selbst mal so ein paar Einblicke in die Gesundheitsbranche zu bekommen, die ich normalerweise, und wahrscheinlich spreche ich da auch alle Hörerinnen und Hörer, die man so normalerweise nicht bekommt. Also vielen lieben Dank und wir alle sind, glaube ich, gespannt, was dich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch so erwartet beruflich. Denn wie gesagt, du bist so eine Art Posterchild und dementsprechend ein super Beispiel, was es auch in den nächsten Jahren zu verfolgen gilt.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal, Katharina. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, OWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.